Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr und wir freuen uns sehr, bei euch zu sein. Und ich freue mich über das Thema, denn vielleicht einige werden es wissen. Wisst ihr noch, dass ich Agraringenieur bin und von daher mit Säen und Wachstum immer mit großer Begeisterung dabei bin. Das also als großen Vorteil empfinde, dass ich mit diesem Beruf die Bibel lesen darf, denn ganz viel in der Bibel hat mit Landwirtschaft auch zu tun. Wir waren ja in den 90er Jahren einige Jahre in Nordpakistan tätig und in einem Gebiet, wo die Bauern vor allen Dingen Mais anbauten, weil sie gerne Futter für ihr Vieh haben wollten. Und es gab ein Phänomen, wenn man so durch die Berge des Himalayas ging, dass der Mais in der Nähe der Häuser immer besonders hoch wuchs und dann langsam flacher wurde, kleiner. Also immer an den Häusern, die waren meist getrennt in den Bergen, also nicht als Dörfer, sondern als einzelne Gehöfte. Immer an den Häusern hatten wir große Maispflanzen und weiter weg von den Häusern wurden sie kleiner. Könnte jetzt eine Quizfrage sein, aber ich erkläre trotzdem gerne auch von hier vorne, was das Geheimnis dahinter ist. Das liegt daran, dass in dem Gebiet, wo wir waren, in den Häusern keine Toiletten sind. Und die, vor allen Dingen die Frauen, aber auch die Männer des Hauses gehen früh morgens in der Dämmerung aus dem Haus raus, in der Nähe des Hauses und verrichten dort ihr Geschäft. Und das tat dem Mais unfassbar gut. Der wuchs dann halt deutlich höher als weiter weg vom Haus. Und so ist das mit Wachstum und mit Landwirtschaft. Es gibt sehr unterschiedliche Bedingungen. Auch auf deutschen Feldern wächst Getreide sehr unterschiedlich. Das hat aber nichts mit den Toiletten zu tun, denke ich, sondern das liegt daran, dass zum Beispiel am Rand des Feldes der Schlepper, der Trecker wenden muss und den Boden verdichtet und dadurch an den Rändern der Felder oft das Getreide schlechter wächst. Manchmal ist eine Bodensenke da, in der sich Wasser sammelt. Manchmal auch ein Stück Feld, das vielleicht einen anderen Untergrund hat, mehr Steine oder Ähnliches. Man kann also auch auf deutschen Feldern das ein bisschen beobachten, dass das Getreide durchaus unterschiedlich wächst. Jesus erzählt ein Gleichnis vom Säen. Bei gleicher Arbeit und bei gleichem Einsatz kommt es zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Manches gelingt hervorragend, manches überhaupt nicht. Und er vergleicht das Säen mit dem Wort Gottes. Und vielleicht ist das ja unser aller Erfahrung, es ist sehr unterschiedlich, wie das Wort Gottes aufgenommen und angenommen wird. Manchmal auch frustrierend unterschiedlich. Wir investieren, wir säen und ernten oder ernten auch nicht. Und manchmal stellen wir fest, dass Gottes Wort wirkt und wir wissen gar nicht, was wir überhaupt getan haben. Und es geht auf und bewirkt große Dinge. Man erntet, was man sät oder doch nicht. So ein Samenkorn ist ja sehr klein und hat ja trotzdem eine unfassbare Menge an Informationen. Die sogenannte DNA. Unfassbar. Mehr als irgendein Computer von euch packen könnte, was dort verborgen ist. Ein fantastisches Potenzial, das sich dann, indem man es aussät, in Leben verwandelt. Und von daher liebe ich dieses Gleichnis von Jesus, wo er das Wort Gottes mit Samenkörnern, mit Saatgut vergleicht. Gottes Wort hat fantastische Informationen. Hat unfassbare Verheißungen, hat das Potenzial, sich in Leben zu verwandeln, in Leben im Überfluss und ohne Ende. Und manchmal frage ich mich, das müsste doch unsere Gemeinde explodieren lassen. Hier müssten doch die Leute Schlange stehen, um zu sagen, wir wollen dieses Wort hören. Wir möchten das erleben, nämlich dass es zum Leben in uns wird. Es müsste doch diese Welt auf den Kopf stellen. Aber Jesus erklärt uns, auch bei der Pflanze ist die Information und das Potenzial zum Leben nicht alles. Auch bei der Pflanze gelten noch ein paar weitere Bedingungen, damit sie wachsen kann. Und Jesus erklärt das in einer ganz normalen Situation. Ich denke, da ist nichts Außergewöhnliches. Der Bauer geht aus, um zu säen. Er wird so einen Stoffsack dabei haben mit Getreide, greift da rein und geht dann mit einer großen Handbewegung über das Feld und verteilt so das Korn. Er kann nun schlecht bei jedem Schritt, den er tut, sagen, das ist ein Stück Feld, das ist ungünstiger, da geben wir weniger, da geben wir mehr, sondern im Sinne der Arbeitseffizienz geht er einfach durch und verteilt. Ja. Und dabei, sagt Jesus, fällt das Korn auf durchaus unterschiedliche Feldstücke. Manche Stücke sind zum Beispiel Pfade, die durch das Feld gegangen werden. Also Leute, die immer wieder einen bestimmten Weg gehen, trampeln das Feld platt und das Korn bleibt einfach liegen und kann überhaupt keine Wurzeln in den Boden treiben. Es kommen die Vögel und sie picken es auf. Andere von den Körnern fallen auf ein Stück Erde, unter dem vielleicht noch ein Stück Mutterboden sehr schnell Fels ist. Das heißt, das Korn kann ein paar Wurzeln in den Boden treiben, aber die stoppen am Felsen. Und es hat keinen wirklichen Halt. Und wenn es dann heiß wird und die Flüssigkeit, das Wasser wird zu wenig, dann vertrocknet es. Das dritte fällt auf scheinbar guten Boden, es ist alles prima, aber dann wachsen gerade dort Unkraut und Sträucher auf, Disteln oder ähnliches, Dornen heißt es hier. Und die sind leider so eine starke Konkurrenz, sie wachsen auch schneller, dass das Getreide erstickt. Es wächst eine ziemliche Größe hoch und dann ist vorbei. Ihr merkt, Jesus steigert das. Ja? Also das erste Korn auf dem Weg wächst gar nicht. Das zweite auf dem Boden über dem Felsen wächst ein bisschen. Das dritte wächst sogar höher, aber keins von den dreien wird am Ende Frucht bringen. Keins von den dreien kann man am Ende ernten. Und dann gibt's noch das, was auf guten Boden fällt. Und was unter hervorragenden Bedingungen 30, 40, 60, 100 Mal so viel Ertrag bringt. Also ein Korn wird zu 100 Körnern. Wie kommt Jesus auf dieses Gleichnis? Man kann erkennen, wenn man den Zusammenhang liest, in dem es erzählt wird, dass es Jesus selber nicht viel anders erging. Gerade im Matthäus-Evangelium wird das deutlich, aber auch im Markus-Evangelium. Man lernt von der Jesus-Geschichte, wie Jesus anfängt zu predigen, Menschen zu heilen, Wunder zu tun und eine riesige Menge von Menschen gewinnt, die ständig kommen, ihn hören wollen, ihm sogar eine Strecke nachfolgen und ihn für den Messias halten. Und oft habe ich mir früher vorgestellt, Jesus, das ist so eine Art kontinuierliche Erfolgsgeschichte, bis er nach Jerusalem kommt und gekreuzigt wird. Aber eigentlich ist das ja auch Gottes Plan. Und insofern hat Jesus eigentlich nur Höhen und Erfolge erlebt. Die Wirklichkeit war auch bei Jesus anders. Und das verschweigt die Bibel nicht. Gerade vor diesem Gleichnis sehen wir, dass Jesus ganz schön in die Kritik kommt. Das fängt sogar an mit einem Verwandten von ihm. Johannes der Täufer ist der Erste, der sagt, kann es sein, dass du doch nicht der Messias bist? Der Erste, der zweifelt. Dann gibt es natürlich die Theologen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die bestimmte Fragen haben und die vor allen Dingen nicht auf die Reihe kriegen, dass Jesus auch am Sabbat Menschen heilt. Die immer wieder mit ihm diskutieren und gerne hätten, dass er einen anderen Lebensstil leben würde. Und sogar seine eigene Familie bekommt zwischendurch Zweifel, ob Jesus nicht völlig verrückt ist. Ja, sie kommen dann und wollen ihn am liebsten zurückgewinnen, also bitten, dass er nach Hause kommt, weil sie den Eindruck haben, der dreht jetzt völlig durch. Jesus war nicht durchgehend erfolgreich. Im Johannesevangelium in Kapitel 6 heißt es sogar, dass in einer bestimmten Phase seines Dienstes fast alle seine Nachfolger ihn verlassen. Alle gehen. Es bleiben nur noch die 12. Und Jesus fragt dann diese 12, die immer bei ihm sind, wie ist es denn mit euch? Wollt ihr auch noch gehen? Den Nerv hätte ich nicht gehabt, das gebe ich zu. Ja? Also wenn vor mir eine Gemeinde schrumpft auf 12 Leute, würde ich nicht sagen, wie ist es denn, wollt ihr auch noch gehen? Ja? Jesus hat nicht immer durchgehenden Erfolg erlebt. Im Gegenteil. Und genau aus so einer Situation heraus, in der er ganz stark in Frage gestellt wird, spricht er jetzt dieses Gleichnis. Und während er das erzählt, fragen sich die Jünger, wovon spricht er? Und dann fragen sie ihn, um was geht es denn da eigentlich? Und dann sagt Jesus tatsächlich, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Den Außenstehenden wird alles nur in Gleichnissen verkündet. Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen. Mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Man kratzt sich so ein bisschen an den Kopf und sagt, hä, was hast du da gerade gesagt? Du predigst, damit Leute sich nicht bekehren, damit sie nicht dir nachfolgen? Jesus, bist du gerade ein bisschen depressiv, durcheinander, frustriert? Was Jesus hier sagt, ist, Menschen, die nur dabei sind, um mal immer wieder ein Wunder oder ein Zeichen zu erleben, aber die sich im Herzen von Jesus fernhalten, die nicht bereit sind, sich auf ihn einzulassen, solchen Menschen wird alles in Gleichnissen gesagt, denn das, was sie wollen, bekommen sie so nicht. Du kannst nicht bei Jesus sein, nur um was zu erleben und um Spaß zu haben und um Wunder zu erleben und Hilfe, ohne nicht auch ein Ja zu sagen zu dem Weg, zu dem er sich einlädt. Mit Jesus unterwegs sein heißt, Ja zu ihm sagen. Und das macht er hier deutlich in den drei Bildern, die er gebraucht. Die Menschen, die wie der Weg durch das Feld sind, das Saatkorn fällt auf dem Weg, aber es geht nicht auf. Menschen, die also hören in irgendeiner Weise, die bei Jesus sind, die seine Predigten hören, die auch sehen, was er tut, aber wo das Wort in keiner Weise greift. Wo es sofort, heißt es bei Jesus, vom Teufel weggenommen wird. Das heißt, Jesus macht deutlich, wenn du nicht hörst in der Bereitschaft, wirklich zu verstehen und aufzunehmen, dann hast du nichts gewonnen, sondern nur verloren. Ich stelle mir darunter Menschen vor, die zwar mal einen Augenblick hinhören, aber dann sofort wieder abgelenkt sind. Warum? Weil sie einfach keine Erwartung haben, dass Gottes Wort in irgendeiner Weise Gutes bewirkt, für sie ein Segen ist, ein Vorteil, eine Gnade. Sondern es ist der Frust, hey, wie lange spricht er noch und ist es gleich vorbei und ich habe wichtige Messages auf meinem Handy oder ich habe ein wichtiges Projekt zu Hause oder mein Essen brennt an und so weiter. Es ist dieses schnelle Abgelenktsein. Dieses mal eben ein Wort lesen oder hören, aber keine Erwartung, dass dieses Wort mir etwas gibt. Denn ich sag mal, Nachrichten, von denen wir glauben, dass sie mit unserem Leben zu tun haben, die lesen wir schon sehr sorgfältig durch. Wenn wir in der Zeitung lesen, dass das Benzin teurer oder billiger wird, das geht nicht einfach weg. Da sind wir konzentriert, zumindest wenn wir ein Auto haben, weil wir wissen, hey, das hat mit meinem Leben zu tun und mit meinem Geld, ja. Wir hören schon hin, wenn wir glauben, dass es Bedeutung hat. Hier aber schildert Jesus Menschen, die einfach gar nicht erwarten, dass Gottes Wort irgendwas zum Segen sein könnte. Das ist die erste Gruppe. Die zweite, da sagt Jesus, bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Immerhin, ja. Aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Hier sind nicht Menschen ohne Erwartung, sondern hier sind Menschen mit falschen Erwartungen. Also mit einer falschen Vorstellung davon, was das Wort Gottes mit ihnen macht. Es geht tatsächlich in dem, was Gott uns sagt, nicht um das bequeme und einfache Leben, nicht um den Erfolg und die immerwährende Gesundheit und das immer oben auf der Welle schwimmen. Das Evangelium ist kein Schnäppchen. Ist keins von den Produkten mit dem roten Etikett, was wir besonders günstig bekommen bei besonders hoher Qualität. Das Evangelium kostet. Jesus lädt nicht ein, dass das Leben noch bequemer, noch angenehmer, noch geschmeidiger wird. Er lädt ein in die Nachfolge. Und es kann sein, dass manche Menschen durch die Nachfolge in größere Schwierigkeiten kommen, als sie vorher waren. Es kann nicht nur so sein, es ist auch so. Wir leben zufällig in einem Land, in dem wir wenig zahlen müssen dafür, dass wir an Jesus Christus glauben. Aber wir wissen durch Open Doors von ungefähr 200 Millionen Christen weltweit, die mehr oder weniger unter Verfolgung ihren Glauben leben müssen. Für die heißt die Entscheidung für Jesus, es wird unangenehm, es wird teuer und es wird sogar gefährlich. Wer denkt, ich nehme Gottes Wort, weil damit alles einfach etwas schöner und angenehmer und bequemer und gesünder und hilfreicher ist, der hat in Teilen ja recht. Aber er vergisst, dass dieses Wort Leben schenkt, das in die Ewigkeit mündet. Und dass diese paar Jahre hier auf der Erde auch durchaus herausfordernd sein können. Und vielleicht uns sogar in große Schwierigkeiten bringen können durch das Wort Gottes. Dass sie uns in Verzicht bringen oder Ähnliches. Das ist das Wort auf dem Fels. Es greift ein Stückchen in unserem Herzen und in Schwierigkeiten ist es weg. Ich habe selber eine Erweckung erlebt in meiner Jugend. Ich selber bin im Rahmen einer Erweckung zum Glauben gekommen und ich habe viele andere gefunden, die gläubig wurden in unserer Jugendgruppe. Das war nicht selbstverständlich, denn wir kamen fast alle aus einem Hintergrund ohne christliche Prägung. Wir kannten einen Jungen bei uns in der Jugend, der eine Mutter hat, die Christin war. Alle anderen hatten nur Eltern, die dafür überhaupt kein Verständnis hatten. Und die Menschen waren begeistert. Also wir erlebten wirklich Begeisterung von Gott und Begeisterung mit Gott. Als dann später die Jugend auseinanderging und die Leute ins Studium gingen und so weiter, waren einige wirklich voll dabei mit Jesus. Aber es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die heute nichts mehr davon wissen wollen. Sie haben nicht erwartet, dass es im Studium so schwer werden könnte, seinen Glauben durchzubuchstabieren und seine Fragen bei Gott abzulegen. Sie wurden weggedrückt, weggeschwemmt von den vielen Zweifeln und den alternativen Möglichkeiten. Und dann die dritte Gruppe. Jesus sagt, bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Wenn ich gesagt habe, die erste Gruppe hat überhaupt keine Erwartung an Gottes Wort, die zweite hat falsche Erwartungen, dann würde ich bei der dritten Gruppe sagen, sie hat einen falschen Fokus, einen falschen Rahmen, in dem sie das Ganze aufnimmt. Man könnte sagen, es ist eine Mischung aus Gier und Angst, eine fatale Mischung aus Gier und Angst. Im Herzen wuchern die Träume, was das Leben mir alles geben muss. Sie nehmen meinen ganzen Fokus ein und die ganze Kraft meiner Sehnsucht nehmen sie in Anspruch. Wir alle haben alle als Menschen Sehnsucht. Wir wünschen uns ein Leben, das erfüllt ist. Wir wünschen uns Freude, wir wünschen uns Frieden. Wir wünschen uns, dass wir mit Sinn durch das Leben gehen können. Aber hier spricht Jesus von Menschen, die diese Wünsche an die falsche Stelle projizieren, die den falschen Rahmen setzen dafür, die ihre Sehnsüchte nicht auf Jesus Christus lenken, sondern auf den Erfolg in ihrem Leben, auf das schöne Familienleben, was sie mal aufbauen werden, auf die Gesundheit, die bleibt und die Rente, die sie dann genießen können, auf das Häuschen, auf den Swimmingpool, auf den Urlaub, auf den Erfolg bei der Arbeit, die Gehaltserhöhung, die Karriereleiter. Was immer dazwischen kommt, es könnte noch viel mehr sein. Aber diese Dinge sind natürlich da, sie sind vor allen Dingen in einer Wohlstandsgesellschaft wie unserer deutschen präsent. Und sie werden auch so beworben, Tag aus, Tag ein. Ja? Du willst Freude im Leben, dann wird dir ein Produkt angeboten. Du willst Erfüllung und Sinn, dann wird dir eine Möglichkeit von keine Ahnung was angeboten, Urlaub oder Karriere oder Fortbildung. Das heißt, es wird auch Tag und Nacht so beworben, dass es das ist, was unser Leben ausmacht. Und Jesus sagt, das ist wie das Unkraut, das mit dem Wort Gottes zugleich aufwächst. Und wenn es zu dominant wird, erstickt es irgendwann das Wort. Es ist ein Kampf auch für Leute wie mich, die jetzt im christlichen Umfeld direkt berufstätig sind. Es ist ein Kampf, diesen Fokus zu halten. Jeden Tag. Und zu fragen, um was geht es hier eigentlich? Wo will ich hin? Man könnte auch im Bild von Jesus sagen, du musst ab und zu mal in deinem Herzen Unkraut jäten. Mal Dinge ausreißen. und mal Klarheit schaffen und dir klar machen, wovon lebe ich denn wirklich? Was gibt mir denn wirklich das, was ich brauche? Unkraut jäten, falsche Träume beerdigen. Manchmal stößt Gott uns auf solche falschen Träume, indem er sie platzen lässt. Und dann zeigt sich, was ist wirklich an Sehnsucht, an Träumen in meinem Herzen. Hat das mit Jesus zu tun? Oder habe ich mein Herz an Dinge gehängt, die vergänglich sind? Und dann schließlich die Saat, die auf gutem Boden fällt. Die das darstellen, hören das Wort, sie nehmen es auf, sie bringen Frucht 30-fach, 60-fach und 100-fach. Und die gute Nachricht ist, das passiert wirklich. Manchmal säen wir und wir erleben das vielleicht nicht mehr. Das ist in der Mission sehr oft passiert, dass Leute gesät haben, Wort Gottes verbreitet haben und nicht mehr gesehen haben, was daraus geworden ist. Die krasseste Geschichte, die ich kenne, ist ein Missionar, ich glaube aus dem 18. Jahrhundert, der Korea erreichen wollte, damals ein komplett heidnisches Land. Ja. Und er hat überlegt, wie komme ich nach Korea rein? Das war sehr schwierig und sehr gefährlich. Und hat dann eine etwas ungeschickte Entscheidung getroffen. Und zwar ist er mit einem Kanonenboot, also einem Militärboot, einen Fluss hinaufgefahren nach Korea hinein, um dort Menschen zu erreichen. Die Koreaner fanden das nicht so witzig. Sie sahen nur die Kanonen und fanden das sehr gefährlich. Griffen das Boot an, das Boot schoss zurück mit seinen Kanonen. Und man merkte, okay, das geht schlecht aus. Und was dieser Missionar dann gemacht hat, ist unfassbar. Weil er wusste, boah, ich werde hier sterben, die werden mich umbringen, hat er koreanische Bibeln genommen und hat sie über Bord an das Ufer geworfen. Ja, und starb dann, tatsächlich. Einer der Koreaner hat dann eine Bibel gefunden, die Seiten rausgerissen und damit sein Zimmer tapeziert. Tatsächlich, weil er konnte es, vielleicht war es auch gar nicht koreanisch, vielleicht war es eine andere Sprache, aber er konnte es anscheinend nicht einordnen, konnte damit nichts anfangen, hat sein Zimmer tapeziert. Und Jahre später ist jemand in dieses Zimmer gekommen, hat diese Texte gelesen und hat zum Glauben gefunden. Wie verrückt ist das? Und ist der Anfang, das wird also heute zumindest in Korea auch von der Kirche so gesagt, ist der Anfang der koreanischen Kirche geworden. Und die koreanische Kirche ist eine der lebendigsten und größten Kirchen der Welt. Es gibt eine Kirche in Seoul selber, in der Hauptstadt von Korea, mit einer 500.000 Mitgliedern. Ja. Ich habe mal gehört, sagte mir jemand, der da war und mit denen gesprochen hat, die hatten beschlossen, neu zu bauen, und wollten mitten in Seoul ein Grundstück kaufen. Und dieses Grundstück selber sollte 30 Millionen Dollar kosten. Und der Gast, der da war, sagte, wie habt ihr denn das Geld zusammenbekommen? Und einer der Pastoren sagte, der Herr war gnädig, wir haben eine Kollekte im Gottesdienst gemacht, dann war es zusammen. Nur mal, um die größten Verhältnisse anzudeuten. Für Koreaner ist das, was wir hier sind, ungefähr knapp über Hauskreisgröße. Ja. Das ist für sie wahrscheinlich noch gar nicht richtig Gemeinde. Das Land ist so durchdrungen vom Evangelium, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und angefangen hat es mit einem Missionar, der eine Bibel über Bord eines Schiffes wirft ans Ufer. Gottes Wort hat so ein Potenzial, ist so mächtig, kann so viel bewegen. Wir können das überhaupt nicht fassen. Und man könnte jetzt ganz viele Geschichten anfügen, zum Beispiel von China, wo auch im 19. Jahrhundert viele Menschen in mühsamer Kleinarbeit Besuch von Dorf zu Dorf Gottes Wort gepredigt haben. In der Mitte des 20. Jahrhunderts gab es in China ungefähr 1 Million Christen, immerhin. Ist ein Riesenland, aber immerhin. Dann wurden alle Missionare ausgewiesen. 1947 mussten sie alle das Land verlassen, alle. Und die Missionare waren der Meinung, wenn wir jetzt gehen, werden die chinesischen Christen kaum durchhalten. Sie sahen keine Chance, dass es in der Kirche in China weitergeht. Und ihr wisst vielleicht, wie viele Christen es heute in China gibt. Schätzungen liegen zwischen 100 und 200 Millionen. Ja. China hat die größten Missionsbewegungen der Welt. Und China ist nicht nur wirtschaftlich überall unterwegs, sondern auch missionarisch. weltweit unterwegs. Gottes Wort wächst. Es wächst. Etwas später im Markus 4 erzählt Jesus noch ein Gleichnis von einem Bauern, der die Saat auf seinen Acker ausstreut und dann schläft und sich hinlegt und seinen Tag lebt und so weiter. Und Jesus sagt, die Saat geht auf und wächst wie, das weiß er selber nicht. Wir verkündigen Gottes Wort und es wächst einfach. Frag mich nicht wie. Ich staune immer wieder, wenn sich ein Mensch bekehrt und denke, wie ist denn das passiert? Keine Ahnung. Gottes Wort hat Potenzial und es wächst. Oder wie Martin Luther das mal sehr frech formuliert hat, während ich mit meinem Freund Philippus Melanchthon mein wittenbergisch Bier trinke, läuft das Evangelium durch die Lande. Also ihr dürft auch mal ein Bier trinken und denken, ich habe gesät und jetzt wächst es. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr vielleicht Zweifel an der Ernte oder die Enttäuschung über Gottes Wort? Ich möchte euch zwei kurze Schritte erläutern. Der erste ist, was macht das Wort Gottes denn eigentlich mit dir? Bewegt es sich noch? Hast du das Gefühl, da wächst was? Oder ist es zum Stillstand gekommen? Und ich möchte dir Mut machen. Mut machen zu glauben, da ist ein Wahnsinnspotenzial in diesem Wort. Mut machen, dir dafür Zeit zu nehmen. Du kriegst das nicht im Vorbeigehen. Nicht beim Frühstück auf dem Handy mal eben die Losung gelesen, immerhin, sondern es braucht Zeit. Es ist eine Investition zu sagen, ich lese Gottes Wort. Jeden Tag. Und die Frage, ob du das tust oder nicht, die hängt vielleicht manchmal an der Zeit. Klar, man ist schon mal gestresst und kriegt es nicht hin. Aber letztlich hängt sie an der Frage, was erwartest du denn von diesem Wort? Glaubst du an sein Potenzial? Glaubst du an seine Kraft, an seine Möglichkeit, dich zu verändern? Nimm dir Zeit. Nimm dir Papier und Bleistift. Schreib in die Bibel rein, schreib dir Fragen auf, was auch immer. Du musst nicht immer alles wissen und verstehen, aber nimm dir Zeit für Gottes Wort, damit es auch in deinem Herzen wächst und Frucht bringt. Es hat dieses Potenzial. Und das Zweite, was für Möglichkeiten haben wir als Gemeinde? Was für Möglichkeiten, wenn wir mutig und breit und großzügig Saatgut ausstreuen, breit säen. Nicht ständig fragen, sind wir erfolgreich oder nicht, sondern einfach machen. Welche Chancen von Ernte sind vor uns? Welche Chance zum Jubeln, zum Feiern, zum Genießen? Was für ein Staunen, was für ein Lachen und Feiern, wenn Gottes Wort aufgeht. Und ich möchte euch ganz kurz, nur ganz kurz sagen, ich hatte einen Freund in der Schule, wie gesagt, ich komme aus einem Elternhaus, das mich überhaupt nicht christlich geprägt hat. Ich hatte einen Freund in der Schule, der war Christ, das wusste ich aber nicht, der hatte keinen Mut, mir das zu sagen. Aber er hat nur einmal, an einem einzigen Tag, einmal den Mut gehabt, mir ein Traktat, einen Flyer in die Hand zu drücken. Ein einziges Mal. Ich war total überrascht, weil ich wusste gar nicht, dass er irgendwas mit Gott zu tun hatte. Und ich habe das gelesen, habe 2 Stunden darüber nachgedacht und habe mich bekehrt. Ich habe noch nie vorher eine Gemeinde gesehen, eine Evangelisation mitgemacht, gar nichts. Ich habe es gelesen, es waren 5 Bibelverse, ich erinnere mich noch dran. Ich habe sie gelesen und habe mich bekehrt. Und seitdem bin ich mit Jesus unterwegs. Ja. Der Freund hätte im Leben nicht geglaubt, dass ein simpler Flyer eine solche Möglichkeit hat. Gottes Wort bringt Frucht, tatsächlich. Streut breit, damit ihr euch über die Ernte freuen könnt und feiern und jubeln könnt, dass Menschen heil werden an der Seele, dass sie nicht verloren gehen, dass Freude entsteht, dass Beziehungen gesund werden, Verletzungen geheilt, dass Vergebung, Hass und Ablehnung ausradiert und dass der Tod uns keine Angst mehr macht. Fröhliches Säen euch. Amen.